Ja, ich freue mich, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Ich soll auch Grüße sagen aus der evangelischen Gemeinschaft in Dierdorf, wo ich herkomme. Ja, fühlt euch recht herzlich gedrückt. Wir stellen uns am Anfang mal folgende Situation vor. Mann, große Firma, er arbeitet dort. Es ist Mittagspause, er geht runter in die Kantine. Die Arbeitskollegen sitzen schon da, die reden alle. Und als er durch die Tür kommt, dann wird alles still. Ja, die Köpfe gehen nach unten und er merkt schon, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Und das zieht sich so über Tage, Wochen, Monate. Er merkt dann auch so während der Arbeitszeit, irgendwas ist nicht richtig. Er spricht dann mal den einen oder anderen an, nö, alles in Ordnung, soweit. Aber es wird so schlimm über die Monate hinweg, dass sich dieses Arbeitsklima so zuspitzt, dass er kündigt. Er schafft es einfach nicht mehr. Diese zwischenmenschlichen Konflikte, die sich da hochstacheln, die kann er einfach nicht mehr ertragen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn man so täglich an so einen Arbeitsplatz gehen müsste. Und ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet. Wahrscheinlich würde das dem einen oder anderen keinen Spaß mehr machen. Aber Konflikte gibt es ja nicht nur am Arbeitsplatz. Ich denke, Konflikte, da wo Menschen sind, da sind Konflikte ja nicht fern. Und deswegen müssen wir auch ein Stück weit gucken, wie geht man damit um. Und ich denke, es ist auch ein Stück weit, wenn du, sag mal, noch nicht 4, 5 bist, sondern ein bisschen älter, auch deine Erfahrung, dass zwischenmenschliche Konflikte auftreten. Und das Problem ist, wir sind alle Sünder. Ja? Und das gibt es auch unter Christen, dass auch unter Christen es ja, Konflikte gibt. Und auch da ist die Frage, wie geht man da mit um? Und das wollen wir uns auch ein Stück weit heute aus der Schrift anschauen. Ich bin so froh, dass die Bibel nicht ein altes Buch ist, die vor 2.000, 3.000 Jahren den Menschen was zu sagen hatte, sondern sie möchte auch uns in Konflikten ein Stück weit der Handreichung geben. Ja, was tun wir dann, wenn gewisse Dinge sind? Und das gilt ja nicht nur für zwischenmenschliche Konflikte, sondern das kann man ja letztendlich auf jede Herausforderung, die du vielleicht auch gerade in deinem Leben hast, anwenden. Was tun wir, wenn wir Konflikte haben? Was tun wir, wenn wir Herausforderungen haben? Das ist auch das Thema. Und ja, die Frage ist, warum ist das ein Thema für einen Gottesdienst, nicht für ein seelsorgerliches Seminar? Ich denke, die Antwort ist folgendes, dass wenn ja, wir Situationen haben, jetzt gerade vielleicht auch so wie so ein Beispiel, ein extremes Beispiel, das ich gerade genannt habe, ja, dass Gott manchmal in unserem Leben Dinge zulässt, auch zwischenmenschlicher Art, wo wir dann einfach sagen, ich komme da nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe von außen, sonst reagiere ich Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und ich denke, dass wir Christen so ein großes Vorrecht haben, dass wenn wir uns dann an Gott wenden, dass er die Dinge regelt und dass wir dann am Ende sagen müssen, Gott sei Dank, dass ich so einen lebendigen Heiland habe und das ist Gottesdienst. Ja, wenn wie ich in meinem Leben dem Herrn alle Ehre geben kann. Und das soll auch das Ziel dieses Gottesdienstes sein, dass wir lernen, ein Stück weit in Konflikten Gott zu vertrauen, mehr zu vertrauen und in unserem Alltag das dann auch anzuwenden. Und dazu möchten wir uns Punkte anschauen aus Psalm 56. Der soll uns heute ein Stück weit ja, dabei helfen, wie gehe ich ganz praktisch in Situationen um, die mich herausfordern. Psalm 56 und ich lese uns mal, ja, nicht alles am Anfang, sondern mal die ersten 3 Verse. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Psalm 56, Verse 1 bis 3. Da heißt es dem Vorsänger nach der Melodie, die stumme Taube unter den Fremden, ein Miktam Davids, als ihn die Philister in Gat ergriffen. O Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich. Den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Hier wollen wir mal stehen bleiben. Und wir merken schon, das ist eine Situation, die ist nicht schön. Der erste Punkt, den wir hieraus lernen dürfen, wie David in so einer Situation umgeht, ist, wende dich in Herausforderungen an Gott. Das ist der erste Punkt, den ich uns mitgeben möchte. Jetzt sagst du, oh, das ist ja super, da wäre ich nie drauf gekommen. Wende dich in Herausforderungen an Gott, nicht nur theoretisch. sondern ganz praktisch. Und das wollen wir gucken, das macht nämlich der David hier. Wir sehen zuerst mal um diesen Psalm in den Kontext, das haben wir hier ein Vorrecht, nicht jeder Psalm wissen wir, um was es da geht genau. Aber hier wissen wir, der David, der hatte richtig zu tragen wegen seiner Feinde. Es wird ja hier gesagt, als ihn die Philister in Gat ergriffen. Aus der Bibel heraus, wir wissen nicht, in welchem Geschichtsbuch diese Situation genau stattfindet, aber wir wissen oder wir können uns zumindest, ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er auf der Flucht vor Saul war. Ja, da war das erste Problem zwischenmenschlich. Der David mit Saul, er wollte ihm nur Gutes, also er hatte da wirklich keine Schuld in dem Sinne, was macht der Saul? Er trachtet ihn nach dem Leben. So Menschen gibt's. Ja, da brauchst du, kannst du tun und lassen, was du willst, die haben dich auf dem Kicker. Und der David, er flieht nach Gat, kommt zu diesem König von Achis, das wird wohl dieses Umfeld sein, und er möchte dort Zuflucht suchen. Und der Achis, die Leute dort, die Bewohner sagen, Achis, König, pass auf, da ist der David. Das ist ein Mann, der ist nicht ohne, das ist ein Kriegsmann. Und der Achis denkt sich, okay, was machen wir mit dem? Kopf kürzer, dass er Ruhe ist. Also zweites Problem. Er flieht vor Saul, will Ruhe finden. Was kommt? Zweite Problem, zwischenmenschlich. Und der David, der weiß nichts anderes zu tun, als er stellt sich einfach verrückt. Ja, und der Achis sagt, dann lass den Spinner in Ruhe, mit dem können wir nichts anfangen. Also wir sehen hier schon, es ist ein sehr schwieriges, zwischenmenschliches Umfeld. Und das nennt er ja hier auch. Ja, mein Widersacher wüten gegen mich, bekriegen mich, voller Hochmut, bedrängen mich den ganzen Tag. Also ich denke, ein Stück weit kann man so nachvollziehen, wie sich der David hier gefühlt hat. Und der David, der hat nur eine Chance in diesem Umfeld. Er sagt, o Gott, Vers 2, sei mir gnädig. Der David weiß, ohne Gott ist er aufgeschmissen. Ja, ich komme jetzt an eine Situation, die lässt Gott zu, warum auch immer, aber ich habe nur noch eine Chance. Ich wende mich an jemand, der so viel höher ist als ich, nämlich an den allmächtigen Gott. Und er sagt dir, übersetzt ins Deutsch, er sagt, ich brauche Gnade von dir. Ja, du bist ein Gott, der im Himmel thront, du hast alles im Griff. Ich bin es eigentlich nicht würdig, dass du dich jetzt um mein kleines Problem in Anführungszeichen kümmerst, aber ich weiß, du bist ein barmherziger Gott und du willst nicht, dass ich zugrunde gehe. Und deswegen schenk mir einfach diese unverdiente Gunst und greif ein. Menschlich gesehen habe ich keine Kraft mehr. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man an den Punkt kommt. Und ich denke, Gott lässt manchmal solche Situationen in unserem Leben auch zu, wo wir wirklich keine andere Chance mehr haben, als zum Gott zu gehen. Deswegen wende dich in Herausforderungen an Gott. Ja, stellt euch vor, ein kleines Land irgendwo auf der Welt, gibt es ja nicht nur große Länder, kleine Länder. Und jetzt kommt eine Armee und will Krieg führen. Und dieses kleine Land hat vielleicht 10 Panzer und 15 Flugabwehrraketen, aber der Gegner ist so viel größer. Ja, was macht das kleine Land? Das fängt jetzt nicht an, in eigener Kraft zu kämpfen, sondern es sucht sich Verbündete. Verbündete, die Macht haben, die, wo man weiß, die können eingreifen. Und genau das ist das, was David hier macht. Er sucht jemanden, der so viel größer ist als die Situation, in der er gerade steckt. In 2. Könige ist es. Da gibt es eine ähnliche Situation. Da muss man gerade gucken. Die fällt mir gerade. 2. Könige. Da haben wir so eine ähnliche Situation. Das sind die Aramäer und kämpfen oder wollen gegen Israel kämpfen. Und da ist dieser Elisa und sein Knecht. Und diese Aramäer, die stellen sich auf. Ja, große Mannschaft. Und dieser Knecht, der bekommt Angst. Der sagt, Elisa, wie sollen wir hier nur lebendig rauskommen? Dieser Konflikt, die ist zu groß. Und dann macht der Elisa etwas Schönes in Vers 16. Er sprach, fürchte dich nicht. Denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Situation gehabt hast, wo dein Gegner oder deine Herausforderung so übermächtig erscheint, dass du denkst, ich habe verloren. Aber der Elisa, er sagt, du, unsere Mannschaft, die da hinter uns steht, die ist viel größer. Und der Knecht sagt, ich sehe niemand. Er das ist doch manchmal auch bei uns Christen so. Ja, wo ist jetzt mein Gott? Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Und da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und das ist doch etwas Schönes. Und das ist auch unser Problem, das wir oft haben. In Konflikten sehen wir nur noch den Konflikt und nicht mehr die Macht, die hinter uns steht. Und Gott hat gesagt, wenn er für uns ist, was ist dann? Wer kann gegen uns sein? Das ist egal, wer da vor dir steht, dann ist Gott. Und das ist genau das, was der David hier macht. Er weiß, ich brauche eine Armee, die hinter mir ist, die ist viel größer. Ja. Und er sagt jetzt uns auch den Grund. Ja, warum? Weil ich so fromm bin? Er sagt, nö. In Vers 2, denn der Mensch wütet gegen mich. Ich fand es interessant, dass er hier nicht sagt, die Menschen wüten gegen mich, sondern der Mensch. Und da steht im Urtext ein Wort, das heißt da steht Enosch, das heißt der gefallene Mensch, der böse Mensch, der im Hiob heißt es, der Unrecht säuft wie Wasser, der getrennt ist von Gott, der sag mal, dem Böses nicht fremd ist. Und er sagt, ich brauche einen Gott, der gut ist, der eingreift. Warum? Weil ich im Umfeld wohne, das einfach von bösen Menschen durchdrungen ist. Und das ist doch unser Problem, Geschwister. Du und ich, wenn wir zum Herrn Jesus gehören, wir leben immer noch in einer Welt, die von bösen Menschen umgeben ist. Ja? Deswegen wunder dich nicht, wenn du Konflikte hast. Aber jetzt kommt das Problem. Du bist auch ein Enosch. Du bist auch ein böser Mensch. In uns wohnt immer noch nichts Gutes, es sei denn, wir werden vom Geist Gottes regiert. Deswegen gibt es auch unter Christen manchmal Zwietracht und Neid und Hader und Verleumdungen. Wir sind alles böse Menschen und ohne Gott können wir hier gar nichts tun. Ja, und das sieht man durch die ganze Bibel immer wieder. Kain erschlägt seinen Bruder Abel, für was? Für nichts. Ja, Josef wird von seinen eigenen Brüdern verraten, für was? Im Grunde für nichts. Ja, Mose wird vom eigenen Volk in die Mangel genommen. Warum? Für nichts. Ja, es ist da, wo der Mensch auftritt. Ja, da ist Kriegspotenzial. Ja, ich habe mal gegoogelt, Jahr 2023, ich habe nichts Aktuelles gefunden, da gab es 370 Kriege allein auf dieser Welt. Ja, also nicht nur Ukraine, sondern überall brennt es. Das heißt, da, wo der Mensch ist, da ist Kriegspotenzial, Konfliktpotenzial. So, wenn du jetzt sagst heute Morgen, ja, die Predigt ist ja überhaupt nicht für mich, weil ich habe überhaupt keine Konflikte mit anderen Menschen. Paulus sagt mal was Interessantes. Er sagt, wir kämpfen nicht in erster Linie gegen Fleisch und Blut, ja, sondern gegen die Finsternis. Ja. Und es kann sein, dass die Finsternis auch Menschen nimmt oder sie greift dich anderswo an. Wichtig ist, wo gehen wir hin, wenn wir Konflikte haben. Also, fassen wir das mal hier zusammen, erster Punkt. David hat große Herausforderungen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Das heißt, die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch wir Konflikte haben. Und Menschen können dir in dieser Welt das Leben schwer machen. Ja, das haben wir gerade schon in diesem Beispiel gesehen. Wenn die Bibel sagt, dass Herausforderungen normal sind, sie sind nicht schön, aber sie sind normal. Wie gehst du mit Herausforderungen um? Das ist mal die erste Frage hier. Gibt es Menschen ganz konkret in deinem Umfeld, wo du sagst, die sehe ich lieber von hinten? Oder da geht mir so ein Stück weit das Messer auf im Sack, sagt der Schwabe. Wie sieht es bei dir aus? Bevor mal, also wenn du sagst jetzt, ja, ich kenne sowas, egal wo das ist, am Arbeitsplatz, in der Familie fordern mich Leute heraus, vielleicht sogar in der Gemeinde. Der zweite Punkt, den wir uns jetzt gleich anschauen wollen, ist, wie geht man jetzt damit um? Und das ist eigentlich kein großes Algebra, sondern ist eigentlich sehr einfach. Aber bevor wir da hinkommen, folgende Frage. Wir denken ja immer, ja, der andere ist schuld. Ich bin's Opfer. Und das gibt's. Ja, so wie bei David, der braucht einfach nur Hilfe. Aber ich möchte uns trotzdem, bevor wir zum zweiten Punkt hinkommen, wie gehe ich gegen meine Feinde vor, erstmal kurz uns selbst beleuchten im Licht Gottes. Ja, weil es oftmals, man kann nicht immer sagen, es ist der andere, sondern wir sind gefallene Menschen. Und ich habe gelernt etwas, und zwar, wenn du, sag mal, Musik aufnimmst, das ist jetzt an euch Musiker, das wisst ihr wahrscheinlich, wenn du jetzt eine Musik auf CD oder MP3 aufnehmen möchtest, dann reicht es nicht nur, ins Mikrofon zu singen, und das hört sich dann auf CD schön an, sondern das wird bearbeitet. Und zwar, da werden die Störfrequenzen rausgenommen mit einem Equalizer. Und wenn diese Störfrequenzen raus sind, dann funktioniert das, dann hört es sich auch gut an. Und deswegen meine Frage, bevor wir zum zweiten Punkt kommen, wo sind vielleicht deine Störfrequenzen in Bezug auf Konflikte? Bist du vielleicht jemand, der eine gewisse, ich will jetzt sagen, Störung hat? Aber wisst ihr, wir sind ja oft dabei zu sehen, oh, guck mal, diesen Splitter im Auge des anderen, der macht mir das Leben so schwer. Aber du siehst gar nicht, wisst ihr, den Balken, den du vielleicht auch hast. Deswegen ist immer eine gute Übung zu sagen, Herr, wie siehst du mich in diesen Konflikten, die ich vielleicht gerade habe? Vielleicht gibt es auch etwas in meinem Leben, wo ich ein Stück weit ändern muss und ablegen muss. Aber wenn du jetzt sagst, okay, bei mir ist alles soweit in Ordnung, ich meine, das habe ich selten in meinem Leben, dass bei mir alles ist, aber dann wollen wir den zweiten Punkt anschauen. Der erste Punkt war, wende dich in Herausforderungen an Gott. Das zweite ist, was wir lernen, ist, vertraue in deinen Herausforderungen auf Gott. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied merkt. Wisst ihr, das Wenden ist oft eine Sache, die vergesse ich in meinem Leben und mache es dann halt auf meine Art und Weise. Und das ist dann oft nicht so schön. Aber wenn ich mich an Gott wende, das ist schon mal ein guter Schritt. Und sage, Herr, greif ein. Aber dann die Füße still zu halten, dann zu warten und zu vertrauen, dass Gott auch in meine Situation eingreift, das ist gar nicht so einfach. Aber das ist der zweite Punkt, den wir hier lernen. Vertraue, dass Gott auch eingreift. In Vers 4, wenn mir Angst ist, dann vertraue ich auf Gott. Denn in Gott will ich rühmen sein Wort, auf Gott vertraue ich und ich fürchte mich nicht. Vertraue auf Gott. Nochmal, ich weiß, das ist oft gar nicht leicht. Ja, Petrus, lauf auf dem Wasser, die erste Welle kommt, was macht er? Er geht unter. Ja, schön, dass der Herr Jesus dabei ist. Aber ich denke hier, das ist wichtig, wenn mir Angst ist. Dem David, dem war Angst in seiner Situation. Er sagt es auch im Psalm 55, einen Psalm vorher. Er sagt, ich bin unruhig in meiner Klage und stöhne. Wisst ihr, auch das ist wichtig, dass man sich auch manchmal, wenn wir auch, jetzt rede ich zuvorerst zu Christen, wenn wir auch als Christen in solche Konflikte kommen, dass man sich auch ehrlich eingesteht, solche Herausforderungen, die machen mir zu schaffen. Das ist nicht so einfach. Und gerade wenn man zwischenmenschliche Konflikte hat, vielleicht sogar mit Geschwistern, die man eigentlich gern haben sollte oder die man vielleicht so mal gern gehabt hat. Und jetzt kommt sowas, ich habe Angst. Oder vielleicht eine andere Reaktion, ich bin wütend. Oh, ein Christ darf nicht wütend sein. Ich bin bitter. Ich bin am Verzweifeln. Wisst ihr, David ist ehrlich. Und ich glaube, dass Gott das aushält, das sieht man durch die ganze Psalme, wenn man einfach auch mal sagt in den Konflikten, Herr, das regt mich alles auf. Aber wir haben eine gute Lösung. Ich meine, David betet in Vers 8 dann, sollen sie bei ihrer Bosheit entkommen? O Gott, stürze die Völker nieder im Zorn. David betet, mach sie alle platt. Der Jesus sagt uns im Neuen Testament was anderes. Ja, aber ich finde das ehrlich. Ja, wie oft denkt man, mach sie platt, lass Feuer vom Himmel regnen. David ist ehrlich. Aber dann sagt er in seiner Ehrlichkeit, ich vertraue auf Gott, dass Gott diese Situation in meinem Leben regelt. Darf ich dich mal fragen, wie du dich in Konflikten verhältst? Das gilt jetzt auch den Jüngeren. Ihr habt sicher auch in der Schule Konflikte oder wo ihr seid, im Kindergarten, da knallt es auch manchmal. Aber seid mal ehrlich, wie reagiert er? Da ist doch nicht immer gleich, Halleluja, danke, dass ich gerade wieder in Anfechtung bin. Verzagt, wütend, verbittert. Gott lässt manchmal Situationen zu in unserem Leben, nochmal, dass wir keine Chance mehr haben, dass wir uns dann an Gott wenden. Und wie oft machen wir es anders? David war ein Kriegsmann, der konnte kämpfen. Und trotzdem sagt Gott, jetzt kommst du in eine Situation, da hast du keine Chance mehr. Wisst ihr, wenn man vielleicht so auch mal Konflikte betrachtet, ich sage nicht, dass ich das immer tue, aber wenn du Menschen in deinem Leben hast, dass du dann vielleicht auch mal sagen kannst, gute Übung, wie beim David und Simei. Simei, der flucht ja dem David die ganze Zeit. Und da sagt sein Kollege von David auch, lass mich im Kopf kürzer machen. Und der David sagt, nein, stopp mal, vielleicht hat es Gott ihn geheißen. Wisst ihr, Gott lässt manchmal in unserem Leben zu, damit wir von unserem hohen Ross kommen, dass wir uns auch mal selbst durchleuchten und dass wir dann Vertrauen lernen und sagen, Herr, jetzt greif du ein. Und das haben wir genauso im Neuen Testament auch. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Der Vater im Himmel, der wartet nur, wenn du nicht mehr kannst, dass du ihm sagst, Herr, jetzt brauche ich Hilfe. Regel die Dinge für mich. Und das ist etwas, nochmal, das ist, glaube ich, kein Automatismus. Das müssen wir einfach lernen. Und der eine von euch, der kann es schon besser, der andere, der buchstabiert so wie ich ein Stück weit da noch mehr dran. Nochmal, es ist kein Automatismus. In Vers 5 sagt der David weiter, ich vertraue auf Gott in dieser Situation. Und jetzt sagt er, in Gott will ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Das ist doch ein wunderbares Beispiel. Er rühmt das Wort Gottes. Heute würde man sagen, er stellt sich aufs Wort Gottes. Er vertraut den Verheißungen Gottes. Er fürchtet sich nicht mehr und vertraut nur noch. Das hört sich gut an. So, jetzt frage ich euch wieder. Wie reagiert ihr in solchen Situationen, wenn es hart auf hart geht? Macht ihr das immer automatisch? Oh, das Wort Gottes sagt, ich soll meine Feinde lieben. Ich halte jetzt noch die andere Wange hin. Ich stelle mich aufs Wort Gottes. Ist oft nicht so. Dann kommt die Angst, dann kommt die Wut, dann kommt die Verbittertheit und dann vertraue ich auf wen? Auf mich selbst und hau rein. Also bildlich gesprochen. Wisst ihr, es gibt auch unter Frommen, darf ich das mal so sagen, so ein frommes Vokabular. Haja, wenn du Anfechtungen oder Konflikte hast, du musst nur das Wort Gottes aufschlagen. Du musst nur beten, du musst nur vertrauen, hab keine Angst, denn die Furcht dich nicht in der Liebe. Das stimmt alles. Das ist überhaupt nicht falsch. Aber ist es dann wirklich so, wenn es hart auf hart geht? Und deswegen sagt David hier, und das ist wichtig, er sagt, in Gott vertraue ich. In Gott stelle ich mich auf sein Wort. Das heißt wörtlich übersetzt, mit Gottes Hilfe. Das heißt, ich muss ganz, und wenn er eins heute mitnimmt aus der Predigt, ist eigentlich nur ein Satz, vertraut Gott in Konflikten, macht sie nicht alleine. Da hilft auch nicht das Fromme dann, sondern, na klar gehe ich ans Wort Gottes, aber nur mit Gottes Hilfe. Er muss es mir aufschließen, er muss mich dahin bringen, er muss mich trösten. Ja? Das heißt, ohne Gott, das geht alles nicht. Und wir sind oft, wenn das Haus brennt und keine Chance mehr haben, was machen wir dann? Wir springen über die Brüstung, nehmen das Bettseil, das Handtuch und halten uns fest und wollen es allein lösen. Und da verbrennen wir uns die Finger, kriegen schon keine Luft mehr vom Rauch. Und unten steht die Feuerwehr mit einem Bettspanntuch und sagt, spring doch endlich. Spring, ich kümmere mich drum. Deswegen auch hier wieder, es geht nur mit Gottes Hilfe. Und deswegen kann David dann auch sagen, was kann ein Mensch mir antun? Wenn du Konflikte hast, dann geh zu Gott. Und dann, wenn er sich um die Sache kümmert, dann kannst du auch sagen, was kann ein Mensch mir antun? Das konnte David sagen. Aber ich würde David, wenn er heute da wäre, würde ich ihn fragen, ja, aber David, in dieser damaligen Situation, was kann ein Mensch mir antun? Ein Mensch kann dir doch viel antun. Und genau das sagt er doch in Vers 6 und 7 und 8. Ja, was können sie mir antun? Täglich verdrehen sie meine Worte. Auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Wisst ihr, das muss ein schweres Umfeld sein. Und jetzt gehen wir mal von David weg und gehen in unsere Zeit zurück. Täglich verdrehen sie meine Worte. Wenn du Menschen hast oder ein Mensch, der nur darauf wartet, dass du was Falsches sagst. Oder noch schlimmer, das brauchst gar nichts Falsches sagen, der dreht es gerade rum. Wisst ihr, das gibt es auch unter Christen. Das ist schlimm. Dass er nur noch, was hat er schon wieder gesagt? Aber hast du gehört, in welchem Ton er das gesagt hat? Und er nimmt es einfach nur, egal was du sagst, egal wie liebevoll du das sagst. Ja, sie verdrehen einfach deine Worte. Warum? Die haben dich auf den Kicker. So, wie gehst du da um? Das Problem ist, so einer, der bleibt ja nicht allein. Sondern er sagt ja, sie rotten sich zusammen. Weißt du, jetzt machen wir es mal ganz praktisch. Jetzt sitzt einer von euch da und der sagt ja, der Sven, der ist, also ist ja unmöglich, was der sagt. Ja, das sagt er nur unnütz. So, und dann, mit einem kann ich umgehen. Aber jetzt sagt er zu seinem Nachbarn, sag mal, hörst du, was der Sven schon wieder gesagt hat? Und der Nachbar sagt, nee, was war denn? Ja, aber du musst das mal so sehen und das und der Ton. Und dann sagt der Nachbar auf einmal, ah ja, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. So, und jetzt hast du schon zwei. Und wie ist es dann? Aus zwei werde drei und aus drei werde vier. Und dann hast du die Korinthergemeinde, dann gibt es Parteiungen und Spaltungen. Und dann, was dann passiert ist, sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern. Und dann gucken sie ganz genau, was du tust. Ja, übergenau. Wisst ihr, das ist auch, wenn du zum Beispiel am Arbeitsplatz bist. Die Leute gucken, jetzt mal ganz, die gucken genau, was Christen machen. Die gucken ganz, ganz genau, was der Pastor macht. Die gucken ganz genau, was das Geschwister macht. Und jetzt frage ich euch mal, wie ist denn das? Was ist denn das für ein Druck, wenn du solche Leute um dir hast? Was willst du da noch machen? Also auch hier, menschlich hätte David allen Grund gehabt zu verzweifeln in so einem Umfeld. Er hat Angst gehabt. Aber er reagiert richtig, er befiehlt die Sache Gott an. Nochmal, wie würden wir in so einer Situation reagieren? Mal dir das mal aus, wenn die Leute nur noch gucken und alles verdrehen und alles so, dann würdest du doch am liebsten ja, Feuer vom Himmel regnen lassen. Was machen wir? Genau das, was der David macht. Das heißt für uns, eng am Herrn Jesus, vertrauen, dass der Herr diese Dinge auf seine Art und Weise klärt. Die Bibel sagt, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Was ist die ganze Waffenrüstung Gottes? Es ist eigentlich nur, ich bleibe ganz nah am Herrn Jesus. Ich bete, Herr Jesus, du weißt es, greif du ein. Und ich möchte uns dazu eine ganz praktische Bibelstelle lesen aus 1. Petrus 3, was wir in dieser Situation nicht tun sollten. Und ich denke, wir werden gleich merken, ohne die Hilfe Gottes ist es fast unmöglich. 1. Petrus 3, Vers 9. Da heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Ja, wie oft juckt es in unserer Natur, dass irgendwann mal der Kragen platzt? Vergelte nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil. Und jetzt kommt die Königsklasse. Segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Ich denke, ohne den Herrn Jesus Christus, ohne seinen Geist, ohne den Austausch und sag, Herr Jesus, ich muss ganz eng an dir bleiben, sonst platzt mir jeder, wirklich jede Hutschnur, dann funktioniert das und nur dann. Ja, dass ich dann wirklich Gott in meinem Alltag auch bitte, Herr Jesus, greif du ein, gib mir Weisheit in dieser Situation. Ja, auch jeder Konflikt ist ja anders. Wie gehe ich jetzt vor? Soll ich den Geschwister ansprechen? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Wenn jemand was gegen dich hat, geh hin. Ja, und das ist ein guter Weg. Dann werden Dinge geklärt. Das kostet oftmals auch Mut. Ja, auf der anderen Seite heißt es, so viel an euch liegt, haltet mit jedermann Friede. Es gibt manchmal Situationen, da kannst du keinen Frieden halten. Herr Jesus, da muss ich sagen, mein Gewissen klagt mich an, aber du hast gesagt, du hast gesehen, ich habe alles versucht. Jetzt lasse ich mich nicht mehr anklagen vom Teufel. Das wäre jetzt eine nächste Predigt. Wie gehe ich jetzt ganz, ganz praktisch in ganz vielen Situationen vor? Aber lasst uns das alles mal beiseite nehmen, sondern einfach vertraue Gott in dieser Situation. Geh zu Gott. Und das natürlich hier, segne deine Feinde. Das ist echt eine Herausforderung. Da muss ich mir echt den Herrn Jesus vor Augen malen, auch wieder in die Schrift gehen und sagen, Herr, du hast gesagt, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. So sehr hat der Herr mich geliebt, dass er gesagt hat, ich ertrage das jetzt. Ja, und Paulus sagte, jede Dinge, die mir geschehen, mir zum Besten. Herr, du weißt, warum es gerade so ist. Ich sehe zwar nichts Gutes drin, aber da werde ich geschliffen gerade. Gib mir die Kraft, um auszuhalten. Und das Letzte vielleicht auch hier, wenn ich dann doch sündige, und das passiert schnell, mit Worten, mit Gedanken, auch dann gehe ich zum Herrn und sage, Herr, ich vertraue dir, dass du mich jetzt reinigst durch dein Blut. Ich habe Bock geschossen, ich habe nicht so reagiert, wie ich sollte, dann ist auch das aus der Welt. Also, Vertrauen bitten, nicht mit Bösem vergelten, so gehe ich vor, wenn ich Feinde habe, wenn ich Konflikte habe. Eng am Herrn Jesus. Ist es leicht? Nein, es ist eine Schulung. Aber jetzt vielleicht auch noch das Gegenteil. Die Predigt hat zwei Teile. Einmal das Opfer. Wie gehe ich da vor? Aber ich möchte auch dich fragen, auch heute Morgen, habe gesagt, wo sind deine Störfrequenzen? Wo redest du schlecht über andere? Wo verdrehst du vielleicht von deinem Geschwister, den du vielleicht nicht so leiden kannst wie deinen besten Buddy? Wo verdrehst du Worte? Ist natürlich hier gewaltig. Aber wo guckst du auf das Unglück des anderen? Wo rottest du dich vielleicht schon mit anderen zusammen und sagst, ah, guck mal, der schon wieder. Wo beobachtest du bei dem anderen nur seine Fehler, siehst nur seinen Splitter und solltest mal bei dir anfangen. Aber auch da haben wir einen Gott, der sagt, ja, dann bereinig's endlich. Ja. Leg deine böse Gedanke auch unter das Kreuz. Das ist die frohe Botschaft. Ja. Also immer beide Seiten abwägen. Wende dich an Gott und dann vertraue Gott, dass er auch tut, dass er eingreift. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt, der ist kurz. Danke dem lebendigen Gott. Ha, sagst du, naja, Prediger, danke, du kennst meine Situation nicht, du kennst nicht den Mann, der mir das Leben, oder die Frau, die mir das Leben. Aber trotzdem sagt David hier, aufgrund dessen, was er gelernt hat, dass Gott gut ist und dass er eingreift, er sagt in Vers 13, ich will dir Dankopfer entrichten. Ich will ein dankbares Herz haben, trotz meiner schwierigen Situation. Ich habe ganz genau aufgepasst, was wir vorhin gesungen haben. Da waren ganz viele Lieder dabei, wo sagen, freue mich und wunderbar. Aber ist das immer so, dass wir uns so freuen, dass alles so wunderbar ist? Im Herrn ja, aber die Situation ist oftmals so, dass ich sagen könnte, nee, habe keine Freude. Aber warum darf ich Freude haben? Warum hat David Freude, obwohl alles so schief geht? Weil Gott eingreift. Ist das doch so, oder? Halleluja. Er sagt hier in Vers 10, an dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. Habt ihr das nicht schon alle erlebt? Wisst ihr, wenn du in Anfechtungen bist, dann willst du am liebsten die Sache packen und abhauen. Aber im Nachhinein muss man sagen, Herr, und ich kann oft nur staunen, wie er Dinge regelt, dass man sagen kann, Herr, ich habe auf dich vertraut, vielleicht 50, naja, es könnte noch besser werden, aber du hast die Dinge wieder geregelt, weil wir einen großen Gott haben. Wisst ihr, und unser Ding ist immer, ich möchte selber tun, ich kann nicht warten. Gott wird dann geehrt, wenn wir wirklich vertrauen, auch wenn es schwer ist. Deswegen, und wisst ihr, das ist eine Sache noch, manchmal sind solche Perioden, wo dir Menschen schwer machen, die gehen über einen Zeitraum. Gott greift nicht sofort manchmal ein. Aber Gott hat gesagt, er wird uns nicht über die Maßen versuchen lassen, sondern er wird den Ausgang schaffen. Warum? Weil du diese Behandlung gerade nötig hast. Ja. Und wenn ich so an meine Leute denke, die mir manchmal, und ich will gar nicht wissen, wem ich alles Leben schwer mache, aber das hat einen Zweck. Ja, und wenn man das aus dieser Perspektive nimmt, dann kann ich vielleicht auch sagen, Herr, danke, dass du mir den gerade ins Leben gestellt hast. Ja, das ist dann die Königsklasse. Aber das Schöne ist, und ich komme zum Schluss, wisst ihr, der größte Sieg, den musst nicht du kämpfen in deine Konflikte, sondern den hat der Herr Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz bezahlt. Und das Wunderbare ist, David sagt ja hier in Vers 9, du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen, in deinem Schlauch stehen sie nicht in deinem Buch. Gott weiß ganz genau, wo du gerade durchgehst. Und er sagt nicht, das ist mir jetzt alles egal, sondern er weiß es ganz genau. Und das soll uns ein Trost sein. Und wenn es nicht mehr geht, dann greift er wirklich ein. Gott schreibt ein Notizbuch für dich. Und eines Tages wird es so sein, er wird dir alle Tränen von deinen Augen abwischen. Und bis es da so weit ist, dürfen wir das Wort aus Matthäus 11, 28 wirklich in Anspruch nehmen. Wenn, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ob das Menschen sind oder andere Herausforderungen, Gott ist da, dem dürfen wir vertrauen. Das wünsche ich euch und das wünsche ich auch mir, dass wir das Vertrauen lernen. Ja, wollen wir noch beten zum Schluss? Oder zum